Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ein Teil von Agile and Keep Control haben wir bis jetzt bereits absolviert. Ich habe heute, nachdem ich meine Kinder in Kindergarten und Schule gebracht habe, um 8:15 Uhr erfahren, dass der Michi Leber, der Speaker, ausfällt, krankheitsbedingt. Und es waren zwei Möglichkeiten eigentlich hier. Entweder diesen einen Talk ausfallen zu lassen, Ihnen die beiden anderen hier zur Verfügung zu stellen. Wir haben gedacht, ein zusätzlicher Talk, der in diesem Kontext Projektmanagement interessant ist, wer sind wir Ihnen schuldig, haben wir auf der Tagesordnung. Und wir haben jetzt umpriorisiert. Wir haben nicht den geplanten Vortrag, weil wir finden immer, ein Vortrag und Speaker gehören zusammen. Wir bringen Ihnen ein anderes Thema aus dem Projektmanagement-Umfeld. Ich bringe Ihnen ein anderes Thema. Das ist die Rolle des Product Owners. Die Rolle des Product Owners. Projektmanagement ist ja überhaupt eine Frage im agilen Kontext. Gibt es noch? In welcher Form gibt es noch? Und eine ganz wesentliche Ausprägung in diesem Umfeld, entweder Ihr Gegenüber, je nachdem, wie die Projektmanagement-Setting in Ihrem Projekt ist, ist ein Product Owner oder einige Projektmanager übernehmen die Rolle des Product Owners. Also diesen Aspekt möchte ich Ihnen heute hier näher bringen. Ich war gestern bei den Big Days, da hat der Georg Obermeier vor den Keynotes ist er interviewt worden und er hat sich dort als IT-Urgestein bezeichnet, beziehungsweise man hat ihn als IT-Urgestein bezeichnet und er hat darauf Bezug genommen. Er hat gesagt, er ist jetzt 50 und er fühlt sich gar noch nicht so als Urgestein. Ich wurde schon als Agile-Urgestein bezeichnet. Mir geht's wie ihm. Ich fühle mich auch noch nicht so. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Kompliment. Ich beschäftige mich seit 1999 mit dem agilen Thema. War auf der ersten agilen Konferenz, das war eine Extreme Programming Konferenz. Wer kennt das Extreme Programming noch? Ja, gibt es doch noch welche? Ja. Und war da in Sardinien mit Kent Beck und den anderen. Kurz danach ist auch das Agile Manifest, war ich nicht dabei, also so ein Urgestein bin ich nicht in Österreich, lokal, ein Lokalgestein, sagen wir mal so, zu dem Thema. Soweit ganz kurz zu mir. Ich möchte Ihnen bitte weghören, die keine Kurzunternehmensdarstellungen wollen. Ich beginne sie jetzt. Ja. Ich werde sie dann wieder zurückholen, wenn die vorbei ist. Ja. Ich mache es kurz. Trotzdem ist es uns wichtig, die Anecon Software Design und Beratung GmbH. Ja. Wir sind seit 1998, also Sie sehen, meine XP-Konferenz war relativ bald nach Gründung. Ich bin einer der vier Eigentümer und auch Mitglied der Geschäftsführung. Wir sind ein klassisches Softwarehaus und eine Testcompany unter einem Dach. Wir sind mit 110 Mitarbeitern unterwegs. Wir sind Platz 5 bei den bestbewerteten Arbeitgebern. Also Platz 1 habe ich gestern gelernt, die Microsoft. Ja, Platz 1 die Microsoft. Also zuerst bei Microsoft bewerben und dann bei uns. Dann auch wir tun einiges für die Mitarbeiter auch zum Thema Know-how-Entwicklung, Themenentwicklung, da tun wir viel. Darum tun wir auch sehr früh, haben wir mit Agile begonnen und anderen Themen natürlich auch. Ich habe schon gesagt, wir sind zwei Häuser unter einem Dach, eine Testcompany. Zur Hälfte und auch zur Hälfte eine Softwareentwicklungsfirma. Und wir verstehen uns als Software Engineering, als Prozessfirma, die sehr stark ist in den Prozessen, in den Beratungen, sehr stark ist in den Projekten. Das ist das zweite Standbein. Also, wir sind ein Projekthaus. Wir führen komplett Projekte durch, bringen da unser Prozess-Know-how ein und auch die Sicherheit, dass die Projekte an den Punkt kommen. Der dritte Punkt ist hier eben das Thema Test, habe ich glaube ich schon erwähnt. Und natürlich haben wir da in der Mannschaft von den 110 Experten eine Reihe von Experten, die wesentlich sind, um komplette Projekte, Testprojekte, Entwicklungsprojekte für sie aufzustellen oder mit ihnen gemeinsam diese Projekte zu tun oder sie in diesen Projekten zu beraten und zu unterstützen. Werbeeinschaltung, Ende. Zum Titel, wie gesagt, bei Agil und Projektmanagement, da könnte man sehr viel erzählen. Wir werden heute einiges erzählen. Es gibt viele wichtige Themen. Scrum ist ein, oder andere agile Methoden sind ganz stark ein Team-Approach. Team-Approach, und da stellt sich vieles um. Für den Projektmanager wird der jetzt ein Scrum-Master, wie stark ist das Team, gibt es denn überhaupt noch? Und auch wie das Team agiert, wie die Personen im Team agieren werden. Das ist ein sehr spannendes Thema. Dann alle Aspekte des Projekts, Schnittstellen, Teams, die ein System gegenüber anpassen, gleichzeitig mit ihrem Projekt, die sehr rasch und synchronisiert ins Projekt hereinzuholen. Das ist ein wesentliches Thema. Auch das Pull-Prinzip. Also nicht einfach zu sagen, okay, dieser Scope muss dann und dann mit diesem Geld fertig werden, sondern hier wirklich auch diese Velocity reinzubringen. Vieles andere mehr. Ich habe mir ein Thema herausgepickt, eben die Rolle des Product Owners. Vielleicht vorweg eine Frage, wer von Ihnen setzt bereits agile Methoden im Unternehmen ein? Das dürfte die Hälfte sein. Wir haben, einerseits gibt es Studien und die decken sich auch, wir haben eine Teststudie durchgeführt im deutschsprachigen Raum mit einer guten dreistelligen Zahl. Johannes, du weißt es, 700 Teilnehmern, über 800 Teilnehmern, die haben wir auch befragt, Tester, die da sicher eine sehr zuverlässige Auskunftsperson sind, die Entwickler sind vielleicht dann noch näher oder aggressiver etwas als agil zu bewerten. 30% haben gesagt, dass sie einem agilen Vorgehensmodell bereits folgen, das ist ein Drittel der Projekte. Und hier, wir haben auch nach den Methoden gefragt, wer von Ihnen setzt Scrum als Methode in den Projekten ein? Viele davon. Also ich denke, das wären 70% von denen, die davor aufgezeigt haben. Und diese Umfrage hat ergeben 57%, also 60% von denen, die agil einsetzen, setzen Scrum in ihren Projekten ein. Also es hat inzwischen im Vergleich zu 1999 eine hohe Marktrelevanz erreicht. Und wir im Projektmanagement, in der Entwicklung, wir müssen uns darauf einstellen. Zu diesem Vortrag, ich habe hier 5 unterschiedliche Projekte herangezogen, also Sie kriegen hier nicht meine Meinung serviert, sondern ich habe hier mit 5 Projektleitern, Product Ownern gesprochen und die Erfahrungen, neben den Erfahrungen von uns und von mir persönlich hier verdichtet für Sie. Ja, in der Community wird ja, ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck kennen, dieser Product Owner als Single Jockable Neck bezeichnet. Also als der Einzige, der am Schluss gewürgt wird, wenn es nicht funktioniert. Haben Sie das schon gehört? Und gibt es hier Product Owner? Gibt es hier Product Owner im Wer von Ihnen fühlt sich manchmal so? Ja, ja. Also ich sehe da ein Nicken und eine Zustimmung. Ja. Also wir gehen darauf ein, warum, weshalb, wieso und warum diese Rolle so wichtig und auch so herausfordernd ist. Also ich habe es hier benannt, dieser Grenzgang zwischen Herausforderung und Überforderung. Ja. Und man kann sich dann auch fragen, wie stellt man es denn auf, damit diese Rolle lebbar wird. Ich werde Ihnen ein bisschen was kurz über die Rolle schildern, die Herausforderungen und auch die Vorteile, dass es diese Rolle gibt, typische Szenarien und Empfehlungen. Die Rolle des Product Owners ist definiert, dass er als Single Point of Contact sozusagen die fachliche Sicht vertritt. Er stellt die Anforderungen und er beurteilt die Umsetzung und er priorisiert die Anforderungen. Die Aufgaben habe ich hier aufgelistet: Product Backlog, Pflege, das heißt hier auch die Anforderungen in den Product Backlog zu geben, um zu priorisieren. Dann vertritt er die fachliche Auftraggeberseite und somit sämtliche Stakeholder und Users. Er priorisiert die Product Backlog Items, habe ich schon gesagt. Er wohnt nach Möglichkeit den Daily Scrums bei, um sich zu informieren. Und er steht für die Rückfragen des Teams bereit. Wenn Anforderungen unklar sind, wenn unklar ist, soll es so umgesetzt werden oder so, steht er für diese Rückfragen bereit. Die Verantwortung, die er trägt, ist eine hohe. Und deswegen sage ich an der Grenze zur Überforderung. Er konzipiert fachlich die Lösung, ja, die fachliche Konzeption des Produkts. Darum heißt der Product Owner. Kommt dann noch ein bisschen später drauf, warum Application Owner, ja, wenn es kein Produkt ist, der Application Owner, er definiert diese Application oder dieses Produkt. Gleich vorweg, Product Owner deswegen, es kommt auch aus der Produktentwicklung, ja, da, wo man abstrakte gegenüber hat, ja, wo da gegenüber der Markt ist. Ja. Daher kommt der Begriff von dort, das ist auch einfacher lebbar wie in einem Unternehmen, wo eine Applikation viele, viele Stakeholders hat. Maximaler Business Value, er soll das Produkt so gestalten, die Applikation so gestalten, dass hier ein maximaler Business Value rauskommt, das heißt die richtigen Anforderungen, die den meisten Return of Investment, den meisten Nutzen stiften, drinnen sind, das ist seine Verantwortung. Ihm baut, dessen Verantwortung ist, das umzusetzen, in bestmöglicher Qualität und Ausprägung. Ja. Aber es nutzt nichts, wenn das Team super arbeitet, softwaretechnisch exzellent ist, gut getestetes Produkt ist, aber das Falsche, die falschen Features, die falschen Inhalte löst. Ja. Deswegen ist die Rolle so kritisch. Die Vorteile einer solchen Rolle im klassischen Projekt, Modellen finden Sie ja diese Rolle so nicht. Ja. Da finden Sie Stakeholder, da finden Sie Analytiker, da finden Sie einen Projektleiter. Die Vorteile, dass es solch eine Rolle gibt, liegen natürlich auf der Hand. Ja. Es gibt wen, dem klar übertragen ist, diese Applikation fachlich, das Produkt fachlich zu konzipieren und zu gestalten. Der sagen kann, wo es lang geht, nicht? Weil die Anforderungen sind widersprüchlich an ein Produkt. Die Meinungen sind unterschiedlich, das bringt uns was, das bringt uns was. Die Abteilung A, B, denen ist das wichtiger, denen ist das wichtiger. Nicht? Und er sagt, wo es lang geht. Ja? Das ist der große Vorteil und sein großes Problem. Er ist Bindeglied und so ein One-Stop-Shop, Single Point of Decision für das Team, für die Organisation. Er sorgt für Klarheit, so oder so. Er trifft die Entscheidung und sorgt auch für Nachschub für das Team, Anforderungsnachschub. Ja, das heißt, er vertritt alle Stakeholder, oft eben mehrere, und je mehr es werden, desto schwieriger kommt bei den Szenarien dazu, also dieser Produkt-Owner, wenn auch der Produkt-Owner für ein Produkt ist, was in den Markt geht, da ist es relativ einfach. Auch wenn es eine Abteilungssoftware ist, ja, wo eine Fachabteilung damit arbeitet und nicht mehrere Interessen drinnen stecken, da ist es auch einfacher. Schwierig wird es, wenn mehrere einflussreiche Stakeholder im Rennen hier sind, mit unterschiedlichen Sichten. Ja. Er vertritt die nämlich alle und trifft dann die Entscheidungen. Er kann alle Fragen des Entwicklungsteams beantworten, rasch klären und entscheiden. Er gestaltet den maximalen Business Value, definiert frühe Releases, einen Produktfahrplan mit raschen ROI, der genau die wesentlichen Anforderungen umsetzt, die wesentlichsten zuerst bei mehreren Stakeholdern. Was ist das Wesentlichste? Fragezeichen. Daher ist er dann die Person, deren Hals gewürgt wird, wenn das Team gemäß seiner Vorgabe, ja, wenn das Team schlecht arbeitet, schlechte Softwarequalität, Technik entsteht, ist das Team verantwortlich, aber sonst ist er der das Produkt vertritt. den Stakeholdern gegenüber, dass hier wunschgemäß etwas Nützliches, wo alle begeistert sind, entsteht. Und er ist der, dessen Hals gewürgt wird, nämlich von beiden Seiten, vom Team, die gut gearbeitet haben, und von den Stakeholdern, wenn das Produkt von seiner featuremäßigen, von seiner Benutzerausprägung, Feature-Ausprägung nicht wunschgemäß ist. Schwierig. Wie schafft er das? Ja? Ist das machbar? Wie gesagt, hier nochmal die drei typischen Szenarien aufgelistet. Ich werde Sie mit der Frage übrigens können, weiß nicht, wie die Zeit ist, aber ich hätte vor, auch noch ein paar Empfehlungen aus den verschiedenen Projekten hier abzugeben. Werden wir auch machen. Ich werde also die Frage dann in den nächsten Slides noch kurz beantworten. Die drei Szenarien nochmal. Ich denke, Szenario 1 und 2 ist relativ problemlos zu gestalten für einen Produkt-Owner, der diese Verantwortung übertragen bekommt. Entwicklung von Standardsoftware eines Softwareprodukts, da gibt es in den Firmen so jemand meistens. Also ich habe noch kaum eine gesehen, Damen nicken darum auch, wo es das nicht gibt bei einem Produkthersteller. Abteilungssoftware, da ist die Erfahrung auch, da ist es relativ einfach in der Fachabteilung, entweder den Abteilungsleiter oder eine Person seines Vertrauens zu finden, der das inhaltlich gestaltet. Schwierig wird eben das dritte Szenario, auf das gehe ich jetzt ein. Mehrere Stakeholders. Die Risiken haben wir, glaube ich, schon gesehen. Hier nochmal zusammengefasst, als Risikoform auf die Wand geworfen. Sie sind schon angeklungen. Viel Verantwortung, und bei vielen einflussreichen Stakeholdern ist das, dass er die tatsächliche Kompetenz bekommt, schwierigst. Ja? Ja? Wenn er einen hat, der ihm sein Vertrauen schenkt, einfach, aber wenn viele mit unterschiedlichen Interessen, dass er dann das übertragen, dass er die Kompetenz tatsächlich bekommt, zu entscheiden, auch manchmal gegen mich, wenn ich jetzt einer der Stakeholder bin, gegen mich zu entscheiden, ja, muss er, darf er, klar. Ja? Aber das bei einflussreichen Stakeholdern, dass sich die durchringen, das wirklich zu übertragen, schwierig. Und dann Verantwortung zu geben, aber Kompetenz nicht, dann wird es sehr spannend. Zwischen den Stühlen dann aufgerieben. Und was öfters passiert, ist, dass der Product Owner sich zurückzieht und eben wesentliche Entscheidungen dann nicht getroffen werden. Ganz schlecht, nicht? Ganz, ganz schwierig, ja? Für das Team. Dann kommen sehr seltsame Effekte zutage. Aber auch verständlich, ne? Menschlich verständlich. Ne? Du kriegst immer einen Deckel von dem Stakeholder, einmal von dem, und wenn du die Kompetenz nicht wirklich leben darfst. Empfehlungen sind auf 5 Ebenen angesiedelt. Erstens die Auswahl. Das muss eine Persönlichkeit sein, die das auch kann, die das Standing hat, die das auch kann, auch unangenehme Dinge in einer Form ausspricht, dass sie genommen werden können, vor allem die darum ringen kann, auch in dieser Rolle zu bleiben und für seine Kompetenzen auch eintreten kann. Die Rolle und Verantwortung sorgfältig aufsetzen. Kommt dazu, also die Stakeholder, die Phase davor, ja, wie der Product Owner eingesetzt wird, wie er ausgestattet wird, ist ganz wichtig. Ja. Einbinden der Stakeholder und User, im Verlauf bin ich jetzt dann. Analyseaufgaben verankern und wahrnehmen. Ein Mensch alleine schafft das nicht. Ja, das muss man gut aufsetzen. Komplexe Aufgaben dann zu teilen, um sie zu bewältigen. Ab hier, ich bete das jetzt nicht vor, die wesentlichsten Aufgaben, also die wesentlichsten Ausstattungen eines Product Owners aufgelistet. Das Wesentlichste, ganz oben steht wahrscheinlich, dass er gestandene Persönlichkeit mit einem Standing in seinem Umfeld ist. Ja? Also wahrscheinlich, wenn ich eins jetzt rausgreife, greife ich das raus. Es gibt viele andere. Komme ich zu dem zweiten Part. Ich habe hier so eine Krönungsrelief dargestellt. Der entscheidende Beginn, dass das gut ins Laufen kommen kann, ist, in welcher Form der Product Owner eingesetzt wird. Das heißt, er soll vom Entscheider, von dem Entscheider, der über die Stakeholder drüber steht, als Verantwortlicher, also wenn es mehrere Abteilungsleiter sind, vielleicht der Bereichsleiter, oder eben als gemeinsame Entscheidung aller Stakeholder soll er intronisiert werden. Ja? Das heißt, diese Entscheidung soll formal getroffen werden, das ist er, und ihm auch mit Öffentlichkeitswirksamkeit auch diese Verantwortung übertragen werden. Ja? Von allen Stakeholdern gemeinsam oder vom Chef der Stakeholder, am besten beides. Ja? Und er soll mit diesen Kompetenzen beim Einsetzen auch ausgestattet werden. Also bei der Entscheidung soll sehr klar sein, welche Kompetenzen er bekommt. Ich habe sie vorher erläutert. Und auch beim Einsetzen, wenn ich ihm diese Rolle übertrage, soll diese Kompetenz nochmal klar dargestellt und ausgesprochen werden. Das ist der erste wesentliche Schritt. Und der zweite ist noch schwieriger. Diese Rückendeckung muss bleiben. Ja. Das heißt, hier sind Steerings eine wesentliche Form, Kontakt, laufende Austausch mit seinen Stakeholdern, um dieses Setting, Kompetenzsetting aufrechtzuerhalten. Gerade wenn schwierige Entscheidungen gegen einen der Stakeholder getroffen werden. Und der letzte Punkt hier, auch aus einigen Projekten gehört von dem fünften, dass hier vorab, bevor das Projekt losgeht, hier über wesentliche Punkte bereits eine Grundsatzeinigung der Stakeholder hergestellt wird. Ja? Hinsichtlich der Gestaltung, der Gestaltung, welche Anforderungen, welche Priorisierung, hier die wesentlichen Punkte zwischen den Stakeholdern vor Projektbeginn geklärt werden in einer Vorphase. Bleibt genug offen, ja, aber die wesentlichen Eckpfeiler des Projekts hat sich hier als günstig erwiesen bei einigen Projekten, dass die vorab, nicht im Detail, aber die Eckpfeiler zwischen den Stakeholdern klar waren. Wesentlich ist, jetzt gehe ich in seine Rolle hinein, dass er hier laufenden Kontakt mit dem Team hält, klar, das findet viel Beachtung, das nehmen wir alle wahr in den Scrum-Teams, aber auch, und es geht jetzt in dieser Slide, die Stakeholder, wesentliche zukünftige User in das Geschehen einbindet, ohne dass sie ihm etwas reinregieren. Das ist gar nicht leicht. Ja. Projektmarketing hat man das früher auch genannt. Durch Präsentationen, Feedbacks-Workshop, Hands-on-Workshop, wir kriegen ja früh Software durch dieses agile Vorgehen, die kann er herzeigen, da muss er sich selber abstimmen mit den Stakeholdern, hier auch Meinung machen, Meinung bilden im Unternehmen mit seinen wesentlichen Ansprechpartnern und mit wesentlichen zukünftigen Usern. Und eben bei größeren Projekten nicht allein wahrnehmbar, sonst klemmt der Nachschub, aber eine seiner Verantwortung ist ja auch, den Nachschub für das Team zu liefern, er schafft das nicht, die ganzen Details abzuklären. Ja? Das heißt, bei größeren Vorhaben in den Projekten immer gesehen Analytiker. Leute, die Analyseaufgabe im Detail dann wahrnehmen. Trotzdem muss er dann entscheiden, letztentscheiden, priorisieren. Und auch eine Ausprägung bei einem noch größeren Vorhaben war, dass es für Teilbereiche, also das war eine komplexe Applikation mit verschiedenen wirklich Themengebieten, dass es hier Teil-Product Owner gibt, wenn es wirklich sehr, sehr groß wird. Aber es soll noch einen geben, muss einen geben, der dann die Gesamtpriorisierung durchführt. Das Resümee. Der Product Owner ist wirklich eine sehr herausfordernde Rolle. Ja, wenn Sie selber sind und vielleicht ein paar Ideen drinnen, wenn Sie Projektmanager, Scrum Master sind, können Sie vielleicht Ihrem Product Owner auch unterstützen, dass er diese schwierige Aufgabe wahrnimmt. Ihrem Unternehmen helfen, dass vielleicht so eine Rolle überhaupt eingeführt wird oder eine Klärung, wie es denn sonst sein soll, wenn es die Rolle nicht gibt. Ja? So, manchmal ist da einfach nur ein Fragezeichen in den Projekten. Es ist eine, es fordert eine fachliche Verantwortung. Entscheidung, er fordert fachliche Verantwortungen und Entscheidungen ein und ordnet sie zu. Das haben wir am Anfang gesehen. Diese Rolle, dass diese Rolle gibt, jemand gibt und nicht nur Analytiker, sondern jemand gibt, der die Gestaltung tun darf, die Priorisierung tun darf, dass klar ist, wer das ist. Ja, das ist ein großer Vorteil. Ist erfolgskritisch für das Projekt. Softwaretechnisch ein wesentlicher Punkt. Aber der noch größere Punkt ist, dass man das richtige Produkt, die richtige Applikation, die richtigen Features baut. Ja, deswegen hoch erfolgskritisch. Ist eine große Herausforderung. Das Besetzen und das Aufsetzen ist sehr heikel. Wer wird es? Und den gut auszustatten, einzuführen in seinen Kompetenzen. Und ohne ein klares Setting, ja, ohne das wirklich klar zu haben, wer ist es, beziehungsweise wenn es ihn nicht gibt, wie kommen wir dann zu Entscheidungen, ohne dieses klare Setting und auch meist zusätzlichen Maßnahmen wie Analyseteam, die ihn verstärken, ist diese Rolle, diese Verantwortung eine Fiktion. Also dass man glaubt, in einem komplexen Projekt, ein Mensch allein kann alle Anfragen, Detailgärungen tun, beauskunften, das ist irreal. Das geht nur in ganz kleinen Projekten. Damit bedanke ich mich für Ihr Interesse. Und ich glaube, dann Pause oder Kaffee, ja. Damit darf ich Sie zu einer Pause einladen, Viertelstunde. Eine Viertelstunde und dann geht es weiter mit Vorträgen vom Alex Marek zum Thema Scrum und wie sich Scrum mit Microsoft Tools abbildet. Und dann am Schluss ein zweiter Vortrag über eine Erfahrung in einem großen internationalen Scrum-Projekt von Mike Reisinger. Es wird noch sehr spannend.